Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dem auf der einen Seite zweiten Teil des Mini-Workshops Schattenbereich erhellen und authentisch leuchten lassen, haben wir das genannt. Ich glaube, ein paar Personen sind hier, die heute Vormittag nicht da waren, wenn ich das richtig sehe. Also es kann auch so besucht werden. Wir gucken dann, wie wir einsteigen, ob wir ein kleines bisschen von heute Vormittag wiederholen und dann weiter erkunden. Aber erstmal wollen wir auch ganz gerne mit euch jetzt auch in formloser Stille zusammen sein, ohne Anleitung, einfach die Stille wirken zu lassen, aus sich selbst heraus. Okay. Was war noch das Thema? Das stimmt. Wir kamen auch während der Stille, es kommen manchmal auch nochmal so Ideen wie ich ganz spannend finde, manchmal ist das Feld von Spiritualität und mystischer Erfahrung, manchmal mit so ein paar integralen Begrifflichkeiten auch mal zu differenzieren. Ja. Das integrale Modell von Ken Wilber, vielleicht kennen das einige von euch, ist ganz spannend dafür, auch sehr komplex, aber auch ganz spannend, der Ken Wilber spricht eigentlich von verschiedenen Arten der mystischen Erfahrung, der Mystik. Ja. Wenn wir mal Mystik als die wirklich tiefe Erfahrung von Einssein, sozusagen eine kurze Definition davon. Ja, wenn das eigentlich heißt Mystik, eigentlich kommt das, habe ich vorhin schon erwähnt, aus dem Griechischen, heißt eigentlich das Unfassbare. Und nach unserer Erfahrung ist es halt, zeigen sich mystische Geschmäcker sozusagen, wenn der dualistische Filter unseres Verstandes zur Ruhe kommt, wenn wir nicht mehr zwanghaft benennen, bewerten, Geschichten innerlich, innere Monologe, ein inneres Narrativ erzeugen und dem glauben und da unsere Aufmerksamkeit draufgeben, sondern mehr, ja, wenn das zur Ruhe kommt oder durchlässig transparent wird, dann ist es ganz natürlich, dass sich mystische Erfahrung offenbart. Und Ken Wilber unterscheidet vier Arten von Mystik. Das erste nennt er Naturmystik oder auch grobstoffliche Mystik. Das ist das, wenn wir im grobstofflichen Bereich, so wie unsere Wirklichkeit erstmal normal zu sein scheint, irgendwie Geschmäcker von Einssein erfahren. Ein bisschen esoterisch, aber auch ganz schön. Es ist ja, gab es ja mal eine Welle von, wo die Baumumarmungen so beliebt waren. Ja? Und Umarmungen sind sowieso auch ja was total Schönes. Ich meine, wir können das in der körperlichen Umarmung erfahren oder in der Umarmung oder einem Baum oder so, wie das so eine verschmelzende Qualität gibt, auf der selbst mit grobstofflichen Dingen, die getrennt scheinen. Dass wir merken, oh, wow, ja, das ist ja gar nicht getrennt. Oder in Naturerfahrung überhaupt, in der Landschaft zu sein und irgendwie die Schönheit der Natur zu genießen, dann verschmilzt das irgendwie. Das grobstoffliche Mystik. Feinstoffliche Mystik, das ist, wenn wir so mehr innere Erfahrungen machen, wie irgendwas, ein Bild eines Weisen oder einer Gottheit irgendwie erfahren, die vor uns auftaucht. Oder manchmal sind es auch nur Farben, ein goldenes Licht oder irgendwie sowas wie, das ist nicht mehr grobstofflich, das ist schon so eine feinere Welt. Und auch damit können wir uns wie eins fühlen und merken, ah, das ist gar nicht getrennt, das Licht der Liebe oder der Geschmack von Seligkeit, das Gefühl von Seligkeit. Das ist die feinstoffliche Mystik, nennt er das. Und dann gibt es die Leerheitsmystik oder auch die ja, Kausalmystik, nennt er das. Das ist, wenn wir erfahren, dass es da diese unglaubliche Stille gibt, dieses pure Bewusstsein, was nicht mal mehr irgendwelche Formen wahrnehmen braucht oder darauf fokussiert ist. Das kann das Grobstoffliche vergessen, das kann das Feinstoffliche, ist auch nicht mehr wichtig. Im Tiefschlaf hatten wir ja vorhin, ist es auch da, aber auf eine gewisse Art und Weise noch. Es ist da, aber eher unbewusst. Aber in Versenkungszuständen, wo wir wirklich uns der inneren Stille öffnen, dann verschwinden eigentlich alle Formen. Wir öffnen uns eher im leeren Bewusstseinsraum. Das ist immer wieder die Einladung, würde ich auch sagen, am Anfang und dann sowieso auch, wenn man. Während wir hier zusammen sind, selbst während gesprochen wird, der Raum ist immer noch da, die Leere ist immer noch da. Und dann als Krönung sozusagen die non-duale Mystik, wo manchmal gibt es nämlich so eine subtile Trennung noch, dass wir denken, oh, dieses Zeugenbewusstsein, diese Leere ist getrennt von der Fülle, die in dir auftaucht. Aber das ist sie nicht. Und wenn wir wirklich merken, wir sind Stille, wir sind formloses Bewusstsein, alle Formen, die auftauchen, sind eben auch Teil dessen. Im Buddhismus wird das genannt, Leere ist Form und Form ist Leere. Herz-Sutra, glaube ich. Dann wird es sehr umfassend. Dann bezieht das alles ein. Interessanterweise in seinem Modell, im integralen Modell von Ken Wilber, hat er dann irgendwann noch einen ganz wichtigen Aspekt auch noch mit dazu genommen. Noch andere Aspekte. Aber das ist die der Schattenintegration, der Schattenarbeit auch. Man kann es manchmal Arbeit nennen. Ne? Weil es, und das finden wir manchmal auch, dass Menschen, die tiefe mystische Erfahrung haben, sogar auf der Zeugen- und auf der non-dualen Ebene, dass wir manchmal Bereiche in uns haben, die irgendwie trotzdem ja, nicht wirklich klar sind, wo wir nicht wirklich frei sind. Ja, gerade dann, wenn wir Muster haben, wo wir bestimmte Emotionen auch vermeiden, ja, wo wir in unseren Abwehrmechanismen darüber gefangen sind, dann ist oft dieser Geschmack der Leerheits- und der non-dualen Mystik, der wird dann wieder überschattet von diesen Mustern. Und das sind meistens unbewusste Anteile in uns, die noch irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise was wollen oder nicht wollen, im Sinne von leidvollem Wollen und leidvollem Nichtwollen. Und da lohnt es sich, nach unserer Erfahrung auch hinzuschauen. neben dem sich Gründen in Stille und zu erfahren, dass wir Stille sind, das anzuschauen. Und eine Art, das anzuschauen, ist einfach zu gucken, den Begriff der Basisemotion, den gibt es psychologisch auch, und ich finde den auch spannend, ich habe den auch in meinem Buch, da gibt es so kleine Flyer davon nochmal so beleuchtet. Das ist eigentlich so drei, könnte man sagen, kann das auch wieder differenzieren und noch mehr machen, aber drei grundlegende Emotionen gibt, mit denen wir manchmal Schwierigkeiten haben, oder mit die sozusagen, wenn die getriggert werden, dass uns das wieder in den Verstand führt und in die Beschattung sozusagen dessen, was wir eigentlich schon auf einer tieferen Ebene vielleicht als wahr erfahren haben, diese Freiheit. Und darum wird es heute ein bisschen gehen, dass wir das noch etwas beleuchten, welche das sind. Das haben wir heute Vormittag auch schon, haben wir das sozusagen etwas hergeleitet aus dem Enneagramm, aus dem System, müssen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was das aber auch sehr genau beschreibt. Und ja, dann würden wir euch das vielleicht mal so vorstellen, auch noch anhand von einer kleinen Präsentation, vielleicht ganz bisschen Wiederholung von heute Morgen.
Und
zusammenfassen. Und für uns ist das immer, es ist ein Paradox. Auf der einen Seite sind wir dieses Transzendente, was unberührt ist von allem, selbst von den Emotionen. Ich meine, auch das alleine schon ist doch ganz spannend zu sehen. Wir alle haben wahrscheinlich ziemlich viel oder immer mal wieder irgendwelche emotionalen Aufwallungen, ja, wo irgendwas, wo wir wütend sind, wo wir Angst haben oder traurig sind. Ja. Und das kann sich in dem Moment so anfühlen, als wäre es die ganze Welt. Ja. Und es ist vorbei. Das schlimmste Leiden, die schlimmste emotionale Aufwallung ist immer wieder vorbeigegangen. Würde ich mal sagen, außer hier kommt jetzt jemand und sagt, nein, ich habe die Traurigkeit und die ist jetzt immer noch da. Ja. Mag sein, dass bestimmte Emotionen häufig auftauchen, dass es so eine Art Muster gibt, die immer wieder mal aktiviert werden. Aber sie sind vergänglich. Es sind eigentlich nur Energien, die durch uns ziehen, die ja sogar ihren Sinn haben auch, aber die immer wieder auch verschwinden. Und damit das sozusagen ja, schneller ist, vielleicht ein bisschen, oder sagen wir so, es ist eine natürliche Transparenz und Flexibilität, die wir haben können, wenn wir uns wirklich in Stille gründen, dass wenn solche Emotionen auftauchen, dass sie nicht mehr sozusagen nicht mehr in dieser Zähigkeit auftauchen mit all den Geschichten und dem Widerstand und den Lösungsversuchen, die dann sich über Stunden und Wochen und Tage und Wochen und manchmal sogar Monate und Jahre hinzieht, irgendein heimlicher Groll oder irgendeine Traurigkeit, die sich dann noch hinzieht, sondern dass wir erkennen können, es sind vergängliche Phänomene und wir können ihnen begegnen. Und gerade dadurch, dass wir ihnen direkt begegnen, ohne die großartigen Geschichten drumherum, werden sie umso mehr als löslich und als vergänglich und letztendlich als substanzlos erkannt.
Dann kann zum einen umso klarer erfahren werden, was tatsächlich unbeeinträchtigt davon bleibt, gerade indem wir das wirklich frei durchziehen lassen. Ja, wenn wir es vermeiden müssten, würde sich irgendwo doch noch ein heimlicher Aberglauben halten, womöglich, dass die Lehre doch beeinträchtigt würde. Und gerade indem alles da offen durchziehen darf, kann es sich erweisen als ha. Das bleibt völlig frei, völlig unbeschädigt. Und was wir ja auch schon ansprachen, gerade in der Bereitwilligkeit des direkten Erlebens gibt es diesen wundersamen alchemistischen Prozess. Ja, das kennt ihr sicherlich auch alle in der einen oder anderen Form. Dass gerade da, wo wir uns dem Schmerzhaftesten öffnen, dem Furchterregendsten, dem, wo die Wut uns zu sprengen scheint, genau da, wo wir irgendwie auf irgendeine Weise unser Herz dem öffnen können, zeigt sich was ganz Wunderbares. Ja, ist das auf einmal irgendwie so eine kostbare Vertiefung und ist gerade darin die Begegnung nach innen und nach außen so, so wunderschön, so liebevoll, dass wir das eigentlich wirklich nicht missen wollen. Es wäre zu schade drum, das zu verpassen. Ja. Allein schon deshalb empfehlen wir, nicht blind in die Vermeidungsmechanismen zu verfallen. Und es macht das Leben einfach so viel umfassender, tiefer, bereicherter, freier.
Und dann kann es wirklich, kommen wir zu dem, das ist auch, das ist ein Paradox. Wir können auf der einen Seite total uns in dem reglosen, unberührten gründen und auf einer anderen Ebene total berührbar sein. Ja.
Und das verstärkt sich sogar gegenseitig. Ja, es klingt wie ein Widerspruch, aber das ist es nur, wenn wir das eine um das andere Willen ausschließen wollen. Und sonst kann sich das ganz wunderbar ergänzen und sogar verstärken. Es ist wirklich wie, je mehr du dich als Lehrer erfährst, umso mehr hast du die Kapazität, dass ruhig alles kommen darf und sei es, dass es dein Herz zu brechen scheint. Und je mehr du bereitwillig bist, dein Herz brechen zu lassen und alles zu erfahren, umso tiefer und umfassender und sicherer entdeckst du, was immer noch hier ist.
Bei Jesus war es, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle, weißt du, so schön, dieses ganz Menschen, ganz ja. Gott sein.
Weiß ich auch nicht, welche war Stelle.
Aber wahrer Mensch und wahrer Gott.
Wahrer Mensch und wahrer Gott, so, ja, oder ich kenne es so, dass Jesus an einer bestimmten Stelle irgendwie darauf beharrt hat, dass er ganz Gott und ganz Mensch ist.
Nicht so halbe oder eigentlich das eine und scheint nur wie das andere, sondern wirklich beides ganz. So, das ist das Potenzial, was es sich lohnt zu entdecken. Immer wieder frisch, immer noch umfassender.
Und dann können wir auch, das ist der andere Vorteil davon, wir können uns auch mit der Kraft der Emotionen, die jeweils in ihnen steckt, auch verbinden. Das sind ja menschliche Fähigkeiten. Ja. Nicht wütend werden zu können oder Wut zu unterdrücken oder sie blind auszuerleben, auszuagieren, das ist nicht, oft nicht so konstruktiv. Aber an bestimmten Stellen eine gewisse Kraft und Entschiedenheit in der Wut, diese transzendente, alchemistische Kraft zu haben, kann sehr nützlich sein, auch für unser psychologisches Dasein in der Welt, für unsere Klarheit. Ja. Genau dasselbe gilt für Trauer. Ja, Trauer kann manchmal sehr angemessen sein, um Verluste zu verarbeiten oder gekappte Verbindungen oder Beziehungen auf eine gute Art und Weise zu verlassen oder heilsam zum Ende kommen zu lassen. Angst kann manchmal sehr wach machen, ja, für die Lebendigkeit des Lebens, auf der einen Seite für die Unsicherheit des Lebens, ja, aber auch da, was daran liegt, an Lebenskraft. Okay, wir würden jetzt gerne heute mal ganz kurz dann so eine Wiederholung so und dann nochmal euch was anbieten in einer kleinen Präsentation, auch wie wir das einfach darstellen könnten. Tatsächlich haben wir diese Präsentation jetzt hier nicht extra für diesen Kongress gemacht, das ist Teil unseres Ausbildungsprogramms. Wir machen ja auch eine Begleiterausbildung über circa 3,5 Jahre, die relativ intensiv ist in vielen Elementen. Und da vermitteln wir eben einiges auch eben über diese Präsentation. Und dann ist vielleicht nur so als Orientierung, können wir dann schauen, ob es auch Fragen gibt, individuelle Dinge noch, und sonst hätten wir noch eine kleine geleitete Partnerübung sozusagen im Repertoire. Ja? Aber wir können gucken, was wonach euch etwas ihr machen möchtet. Also wir haben heute Vormittag, und wenn das interessiert, die Herleitung sozusagen bis zu dem Punkt, wo wir gleich weitermachen, da kann auch gerne JetzTV, Devasetu filmt ja auch für JetzTV hier. Wunderbarer Sender und mal wieder beeindruckt, was Devasetu da alles an Arbeit leistet. Ich habe gestern irgendwie 120 bis 200 Videos im Jahr, irgendwie jeden zweiten, dritten Tag kommt was Neues. Und das wird wahrscheinlich dann ja auch irgendwann online sein, der erste Teil. Ne? Dann könntet ihr auch sozusagen so ein bisschen nachholen, falls das etwas unklar bleibt. Das Chaos der Präsentationserstellung. so wurden jetzt da einstellen. Und dann machen wir mal. Das ist jetzt subliminal, das heißt, ihr versteht es nicht, es geht so schnell, dass ihr es gar nicht, aber es bringt trotzdem irgendwas.
Es ist übertragen. Fokus, Fokus, fertig.
Wir kommen gleich an einen bestimmten Punkt, den wir uns auch nicht hören. Vielleicht versteht ihr es ja schon. Und ansonsten kommen wir zu dem Punkt, wo es dann um die Basisemotionen geht. Kurz gesagt nochmal, ja, wenn wir uns identifizieren mit unserem Körper, mit unserer Person, ja, vielleicht noch eine kleine Metapher, die wir ganz oft verwenden in unserem Zusammensein mit Leuten. Das ist die Metapher des Ozeans, die kennt ihr vermutlich auch alle. Ja? Dass wir auf der einen Seite den Ozean haben mit den Wellen oben, getrennte Daseinsformen sozusagen. Jede Welle ist für sich, ja? Scheint getrennt zu sein. Aber es gibt eben auch die Tiefe des Ozeans, wo das Wasser da ist, wo die Tiefe ist unberührt von allem. Und da ist auch Einssein, da wird auch Einssein erfahren. Ja? Da sind die Wellen praktisch eigentlich gar nicht von Belang. Ja? Und wenn wir uns mit einer Welle verwechseln, ist das dieser Identifikationsprozess, der zur Verengung führt. Wie das auch so schön.
Billiges Jäger, so schön beschrieben, die Welle ist das Meer.
Genau, die Welle ist das Meer. Aber das Meer hat aber gleichzeitig auch die Fähigkeit zu sagen, nee, ich bin nicht das Meer, ich bin nur die Welle. Ja? Und das ist dann aber ein getrenntes Erleben. Ja? So, und diese Trennung, nach unserer Erfahrung, kann eben auf verschiedene Art und Weisen, die kann eher körperlich sein, dass wir uns über unseren Körper identifizieren, oder über unseren Emotionalkörper, die Gefühle, oder mehr über den Geist, über unsere Gedanken. Ja, das ist so die Herleitung, ganz bisschen nachgeholt. Und dann gibt es verschiedene Themen, die jeweils auftauchen. Bei der körperlichen Fixierung sind vor allen Dingen Wut, Wille und Macht, und wir konzentrieren uns mal so auf die Emotion Wut heute, die einfach mit auftaucht, die praktisch erzeugt wird durch die Identifikation. Meine Sichtweise, ja. Die emotionale Fixierung ist dann eher sowas wie Traurigkeit, Verzweiflung, Bedürftigkeit, Suche nach Anerkennung. Das wären da so die Themen. Und bei der mentalen Fixierung geht es eher um Angst, ja. Auch um Kenntnisse, Wissen, Zweifel im Sinne von Nachdenken, übermäßiges Nachdenken. Ja, das sind jetzt die Nummern, die brauchen wir nicht. Das sind die zentralen Hauptnummern des Enneagramms. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau. Ja, diese Themen, damit wollen wir uns einfach beschäftigen. Vor allen Dingen mit der jeweiligen emotionalen Qualität. Wie gesagt, Wut, Angst und Verzweiflung oder Traurigkeit, so diese Art, das könnte man als Basisemotionen bezeichnen, die, ja, genau, die entstehen. Und ja, das Enneagramm beschreibt das noch näher, das ist jetzt das Symbol von dem Enneagramm, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein.
Da werden dann sozusagen die verschiedenen Abwehrmechanismen dessen ausdifferenziert. Aber tragischerweise, genau indem wir versuchen, das abzuwehren, fixieren wir es. Je mehr wir uns dem öffnen und es einfach direkt erleben können, kann es unbehinderter durchziehen.
Genau. Und dann kommen wir halt zu der Möglichkeit, das sollen so diese Schichten von Emotionen so ein bisschen sein, diese verschiedenen Emotionen auch mit verbunden noch mit so einem schwarzen Loch erleben, was manchmal auch darum soll, weil es gar nicht geht, sondern eher so diese drei Hauptemotionen. Und eben die Chance oder die Möglichkeit, dass wir diese Emotionen auch unmittelbar erleben, auch leidvolle Emotionen oder unangenehme oder sogenannte negative Emotionen, ja, und dass daran Potenzial liegt. Ja. Und das ist auch eigentlich eine sehr gute Erklärung vielleicht, ich glaube, der Herr ist jetzt nicht da, der vorhin gesprochen hat, ja. Wir nehmen also zwei verschiedene Erlebensbereiche. Oben links steht, das sind die Gedankenprozesse, das Blaue. Ja? Und unten ist eher so Gefühl und Empfindung. Das ist tatsächlich auch etwas, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn ihr gerade so sehr im Verstand seid, sehr im Nachdenken, dann wird das tatsächlich oft sozusagen eher im oberen Körperbereich, wenn wir das räumlich verorten. Ja? Haben wir ja, also selten lösen wir die richtig tricky Probleme mit unserem linken kleinen Zeh oder so. Ja? Sondern es ist eher dieser obere Raum, wo wir, wenn wir Gedanken haben und innere Bilder, ja, und Gefühle und Empfindungen, wenn wir darauf fokussieren, dann ist das eher was mehr so körperlich, auch oft mehr in den Brustbereich, ja, vielleicht auch Arme und Beine, manchmal die Energien, die da gespürt werden. Ja. Und oft sagen auch Leute, selbst wenn sie meditative Erfahrungen gemacht haben und auch schon gemerkt haben, diese Unruhe ist eigentlich gar nicht notwendig, ich kann einfach im Spüren bleiben, im Sein, im Hier und Jetzt erleben von Gefühlen und Empfindungen. Oft ist es so, dass eben doch eine ganze Menge Aktivität im Geist sein kann. Das Folgen von Gedanken und Glaubensmustern, so eine zerstreute Aufmerksamkeit. Wie gesagt, der Affengeist, wie die Buddhisten das nennen, dass wir ständig da unterwegs sind, ja, im Geist. So, diese so ein bisschen zitternder, unruhiger Geist. Und ganz oft können ja meditative Zugänge auch sowas sein, wie, dass wir unten sozusagen, wenn wir wirklich ins Spüren kommen, dass wir dann eine andere Art von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit kriegen, nämlich ein gesammeltes, achtsames Nachspüren oder eben unmittelbares Erleben im Körper. Das kann oft ein Zugang sein zu innerer Ruhe.
Dafür nutzen Achtsamkeitspraxis Wege oft den Körper auch, ja? Um überhaupt über den Körper wieder aus dem Kopf und aus dem da irgendwo anders unterwegs sein zurückzufinden zum jetzt hier bewusst spüren, da sein.
Der Atem ist natürlich, die Achtsamkeit für den Atem ist fast in jeder spirituellen Tradition eine Möglichkeit, um das wirklich zu spüren. Ja. So wie Eckhart Tolle sagt, man sollte sich ab und zu mal fragen, atme ich noch? Ja. Und das kann man natürlich im Kopf, ja, ich atme noch. Die Theorie ist, ja, ich müsste eigentlich noch atmen, weil ich noch denken kann, weil ich noch lebe. Ja, aber um das zu checken, einfach mal kurz den Atem zu spüren, kann schon ein wunderbarer Zugang sein zu einer anderen Art von Aufmerksamkeit. Also das ist grundsätzlich das Potenzial, aus dem Geist in das Spüren zu kommen. Allerdings ist eben, wenn wir, und dazu kommen wir jetzt, sagen wir mal so, das ist eigentlich nochmal die Herleitung von dem, was wir auch eben nochmal gesagt haben, dass wir unterscheiden bei unserem Ansatz zwischen leiderzeugenden Gedanken von zwei Ordnungen. Einmal der ersten Ordnung, das ist sozusagen das, wo diese Kernidentifikation, ich bin dieser Körper, gedacht wird.
Und das wird oft gar nicht mal bewusst gedacht als, oh ja, ich denke das jetzt mal. Sondern das ist mehr so eine selbstverständliche Annahme, die wir gar nicht mal mehr aktiv zu denken scheinen. Ja? Und doch ist das eine Annahme, eine Grundannahme, die wir denken. So ein Glaubensmuster, könnten wir auch sagen.
Manchmal wird das sogar besser aktiviert, indem wir einfach nochmal unseren Vornamen denken. Das haben wir in der Meditation vorhin gemacht. Ja, und da war es ja diese Erfahrung von Verengung. Ja. Wir können es dann nochmal ausprobieren. Also ich bin Thorsten. Also muss nicht unbedingt sein. Eigentlich der Name Thorsten ist eigentlich auch, kommt vom Donnergott sozusagen, Gottes Zorn, es passt ganz gut zu mir. Aber tendenziell, von dem, wie es normalerweise losgeht, und wenn ihr euren Vornamen mal kurz denkt, wie fühlt sich das gerade an? Vielleicht war vorher so ein bisschen offene Weite und zuhören und dann.
Fast Selbstvergessenheit, im einfach nur zuhören und hier sein. Und wenn du jetzt gerade denkst, ich bin mit deinem Namen und ich bin dieser Körper, ist vielleicht schon eine andere Erfahrung. Und dann dürft ihr das wieder vergessen.
Und diese leiderzeugenden Gedanken, erste Ordnung, wie wir das nennen, ja, da sind jetzt praktisch auch diese drei Aspekte, dass man das Leben lesen kann. Ja, das ist jetzt der erste Gedanke, wäre, ich bin eingeengt und begrenzt. Ja, das wäre so das körperliche Eingeengtsein. Ja. Ich bin nicht liebenswert, wäre so diese Trennung von dem emotionalen, der emotionale Körper. Der trennt sich von der Seligkeit des Seins und von der Erfüllung hin in etwas, was nicht so richtig liebenswert erscheint und vielleicht Anerkennung von anderen braucht, damit dann wieder diese Liebe hergestellt wird. Und ich bin nicht sicher, das bezieht sich auf den mentalen Körper, wir können dann auch Angst kriegen, weil dieser Körper ist auch nicht sicher. Der kann auch, es könnte so ein Scheinwerfer zum Beispiel, sich hier richtig gut befestigt da oben. Wow. Ja, hat er.
Bisher noch,
ja. Die werden einfach runterfallen, ja. unsere körperliche Existenz ist unsicher, ist begrenzt. Ne? An der Stelle sage ich immer ganz gerne, zähle ich die Atombomben auf, die Atomsprengköpfe, die es immer noch gibt, 7000 auf USA-Seite, 7000 auf russischer Seite, die Israelis haben, weiß ich nicht, 20 bis 100, Frankreich, ja, und es braucht nur mal ein Fehlalarm irgendwie ausgelöst werden, und das ganze Ding fliegt in die Luft, ja, zumindest die menschliche Kultur. Also Unsicherheit, Angst, Existenzangst, kann dann wird praktisch dadurch mit kreiert. Ja. Und dann auf der anderen Seite auch diese Bedürfnisse, die auf einer menschlichen Ebene auch ganz normal sind, aber aus der Transzendenz heraus tatsächlich sowas sind wie: Ich brauche Kontrolle, Zuwendung, Sicherheit.
Die uns wieder aus der Transzendenz herausführen, zurück in die Abwehrmechanismen. Ich bin scheinbar dieser Körper und jetzt muss ich für dessen Überleben sorgen mit diesen Abwehrmechanismen, die uns ziemlich direkt ins Leiden führen in der Regel.
Und nochmal, auf einer psychologischen Ebene ist das total berechtigt, ja. Da können wir auch hinschauen. Manchmal ist es sehr gut zu sehen, wo kann ich denn Kontrolle tatsächlich in meinem Leben auch mir schaffen, ja? Oder wo kann ich Zuwendung bekommen? Oder wie kann ich mein Leben sicherer machen? Auch wir haben neben der 200-Euro-Rente den Rentenbescheid, den wir bekommen, wenn wir mal ein bisschen Geld zurücklegen können, ist das auch nicht schlecht, ja? So, aber ja, gleichzeitig ist vielleicht auch das Potenzial da, wenn wir wirklich die Hingabe haben, alle Kontrolle aufzugeben, keine Zuwendung brauchen zu müssen und Sicherheit aufzugeben im Sinne zu bereit zu sein, dass wir jederzeit sterben können.
Oder andersrum, wirklich einfach diese Unsicherheit einfach direkt zuzulassen und mit der immer noch fühlend hier sein zu können. Dann kannst du dir erlauben, wieder offen einfach bei dir zu sein. Und das, finden wir, ist es allemal wert, dir das zumindest ab und zu gönnen.
Und das wäre sozusagen eine Sichtweise, dass das die leiderzeugenden Gedanken der ersten Ordnung sind, die uns aus der Transzendenz sozusagen herausziehen oder das überschatten und dann diese Emotionen auch erzeugen. Dass, wenn ich Kontrolle brauche, aber das Leben nicht kontrollieren kann, dann kann mich das ganz schön wütend machen. Und das Reifen ein kleiner zerplatzter Fahrradreifen einfach oder Autoreifen, noch schlimmer wahrscheinlich, oder irgendjemand kommt mir in die Quere im Verkehr und da kommt eine mörderische Wut, ich könnte ihn umbringen. Ja. Wer mörderische Wut noch nicht kennt und den spirituellen Weg nicht mag, der sollte lieber rausgehen, denn irgendwann wird die kommen. Das wäre eine Basisemotion, und Traurigkeit und Verletztheit, ja, wenn wir Trennung erleben, verlassen werden. Ja. Oder unser geliebter Partner oder Kind stirbt. Ja, wie weh das tun kann. Ja. Oder wenn wir eben nicht die Zuwendung bekommen, die wir uns wünschen von jemandem. Und eben schon angesprochen, Angst, letztendlich Todesangst, existenzielle Angst liegt an der Basis aller oberflächlichen Ängste auch. Und überhaupt dann noch sozusagen so ein tieferer Kern ist eine existenzielle Verzweiflung. Ja. Weil das Ich, so aus unserem normalen Ich-Modus heraus, ist das Ich in gewisser Weise dauernd am Strampeln, sein Leben zu kontrollieren, Sicherheit, Zuwendung zu bekommen, hier und da und irgendwie, wie muss ich mich, welches Image muss ich pflegen, damit die Leute mich mögen? Wie kann ich mein Leben sicher gestalten, damit nichts passiert und so weiter? Das strampelt praktisch in dem Modus von: Ich bin der Handelnde, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und das führt eigentlich zu einer tiefen Verzweiflung, dass wir es eigentlich nicht wirklich schaffen. Dass es eigentlich viele Faktoren gibt, die können wir da nicht beeinflussen. Und da ist es so, wenn wir an den Punkt kommen, dann gibt es wirklich eine abgrundtiefe Verzweiflung an die Menschen kommen, und übrigens auch in jeder spirituellen Geschichte findet ihr das auch, bei Jesus am Kreuz, wo er sagt: Mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Wenn er das gesagt hat, wissen wir auch nicht, aber auf jeden Fall ist das ein Symbol dafür, dass selbst, ich meine, das ist der Messias gewesen, ja, der sich als Gott erkannt hat, Jünger gehabt hat, die ihn verehrt haben, als Weltlehrer da gewesen ist auf eine Art, und dann landet er am Kreuz. Ja? Verlassen von seinen Jüngern, anscheinend auch von Gott, und diese existenzielle Verzweiflung, aber dann darin auch eine Hingabe. Ja? Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist ein Ausdruck von Hingabe. aber auch ein wichtiger Aspekt, den wir mit einbeziehen können und müssen. Ja? Also diese leidvollen Gefühle sind Teil des menschlichen, des allzu menschlichen Daseins. Und jetzt kommen wir zu den Gedanken der zweiten Ordnung. Ja? Die ersten verschwinden sozusagen hinten so ein bisschen im Unbewussten. Ja? Und die sind eher dann unsere Reaktion auf diese Gefühle. Ja? Nämlich einmal eine Reaktion, dass wir es einfach verleugnen, dass wir es irgendwie unter den Teppich kehren wollen und sagen, oh, mir geht's doch gut, ich bin doch gar nicht wütend. Ich habe doch gar keine Angst. Und Verzweiflung, nö, das kenne ich gar nicht. So, ja, so. Es ist auch wiederum nicht nur gedacht, sondern es ist ein ganzer Mechanismus von Unterdrückung, der passiert. Manchmal auch durch Betäubung, Ablenkung. Ja. Aber Verleugnung wäre eine wesentliche Sache. Ja. Ich bin nicht wütend, nicht traurig, nicht ängstlich. Oder anders ausagieren, die Extroversion, haben wir ja schon morgens erwähnt. Ja. Andere sind schuld. Die anderen sollten mich lieben. Ja. Andere bedrohen mich. Und es gibt ja noch eine Introversion, die haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei, ne? Als Variante. Gut, lassen wir mal. Ja. Aber wenn das als Abwehrmechanismen in unserem Geist geht, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass wir nicht meditieren können oder nicht Stille haben, weil unser Geist so sehr damit beschäftigt ist, das irgendwie abzuwehren, zu kontrollieren, zu verleugnen, ja? Dass da eine mentale Unruhe ist, die kaum behebbar ist. Das ist der Grund, warum Meditation manchmal auch nicht funktioniert. Wir wollen so gerne im Hier und Jetzt sein und so gerne einfach nur unseren Körper spüren. Aber
so gerne endlich Ruhe haben. Ja. Aber solange wir eben Ruhe haben wollen vor all dem, was da vermieden wird, sitzen wir weiter auf dem Pulverfass und kommen nicht richtig zur Ruhe.
Und es brodelt halt, ja. Und gleichzeitig sind wir manchmal auch, vielleicht weil wir es gar nicht wissen, nicht bereit, das Brodeln noch zuzulassen. Ja? Und das ist eben das Potenzial auch, einfach, jetzt kommt sozusagen ein Zugang eben zu spiritueller Freiheit, der eben, ich muss mal gucken, was jetzt kommt, passiert. Okay, das war jetzt so ein bisschen, einmal wollte ich das grafisch darstellen, ist nicht optimal, diese Verleugnung, wo da eher so ein Schatten überkommt und dass wir das gar nicht spüren, oder eben ein Ausagieren, wo wir einfach damit sind, die Wut ausagieren, die Angst ausagieren oder auch die Traurigkeit in gewisser Weise ausleben. Und das Potenzial, das ja, unser eigenes Erfahren ist und auch immer wieder, auch und das hat eben auch was Therapeutisches, auf der einen Seite Raum zu geben für all das emotionale Erleben. Und gerade dadurch, wenn wir diesen Bewusstseinsraum an sich erfahren haben, und auch in unserer eigenen Geschichte erfahren haben, dass wir das erleben können, was wir gerade erleben. Ja, das ist ein Potenzial. Ja. Dann können wir wirklich uns das unmittelbare Erleben erlauben, was meistens bedeutet, wirklich eben aus den Abwehrmechanismen loszulassen und die Bereitwilligkeit zu haben, zu spüren, was wir spüren, zu fühlen, was wir fühlen. Einschließlich dieser unangenehmen Emotionen. Ja. Und dann kann das was sein, wie das wird oft erstmal ein Stück intensiver oder vielleicht auch sehr viel intensiver. Ja? Traurigkeit zu spüren, es brennt. Ja? Wut zu spüren, das kann sich manchmal so anfühlen, als würdest du gleich explodieren. In der Unmittelbarkeit. Oder Angst kann einen durchschütteln. Ja? Manchmal ist es auch gar nicht so dramatisch. Manchmal ist es nur ein Moment von Spüren weg. Hm? Ich rede da gerne von. Angst ist immer mein Lieblingsthema. Also wenn ich mich mal erschrecke, das passiert ja manchmal auch noch. Und ich sag mal, wenn ich mal aufstehe und ich denke, oh, ich muss aufs Klo nachts und wieso, und pack mal nicht ja da im Bett und ich gehe und auf einmal sitzt sie auf dem Klo. Wie so ein Monster, das irgendwie solche Momente, oder? Stecken im Verkehr, im Straßenverkehr kann es ja manchmal auch sein. Also, übrigens, es gibt einige, ja, oder das hatte ich jetzt gerade in Alsbach, habe ich das nochmal, da müssen wir oft an der Bahnlinie vorbeigehen, so zu unserer Ferienwohnung vom Seminarraum auch, und da geht man sehr nah an der Bahnlinie, so, und da fährt dann entweder ECE oder auch richtig schnelle Züge, manchmal auch ein Güterzug, und der kommt so, und ich sehe den, man sieht ihn schon, ich sehe ihn auch, und ich weiß, der tut mir nichts, der fährt ja da, ich gehe ja hier, ja, und trotzdem kommt er, und das ist noch kein Problem, aber in dem Moment, wo dieses laute Geräusch da ist, ja, Da kommt, auch in meinem Organismus ist das sofortige Reaktion von einer Alarmsituation. Weil das kann tendenziell gefährlich sein. Es könnte ein Löwe sein auf einer archaischen Ebene, der einen da gerade anspringt oder anbrüllt oder so. Ja? Und es ist nur ein Moment von Schreck, aber irgendwie ist es passiert, es ist Angst. Ja? Und es ist nach 2 Zehntelsekunden ist es wieder vorbei, und es einfach durchfließt. Ja? Aber da gibt es eben das Erleben, ist einfach da, es gehört zum menschlichen Körper dazu. Manche Sachen kann man auch wegkonditionieren oder sich davon entspannen. Und manche Sachen sind einfach so schnell und so direkt verschaltet, dass sie einfach auftauchen. Aber wenn man lernt, Angst zu genießen, dann ist doch kein Problem. Und dann, eben so, das sollte ein bisschen das andeuten, wenn wir wirklich bereit sind, die emotionale Energie, die Ladung darin zu spüren, dann kann es erfahren werden, dass wir uns dann wieder, weil die Abwehrmechanismen dann auch nicht mehr wichtig sind, die werden fast wie mit weggesprengt, ja, können wir uns wieder der Weite öffnen, der Stille, dem Unberührten. Und dann kann tatsächlich Emotionen sehr gut durchfließen, sehr schnell oft von einer Sekunde auf die andere durch sein. Oder selbst wenn sie dann noch, wenn es so Nachschwingungen gibt, über Stunden oder über Tage, wenn man damit liebevoll sein kann, dann gibt es damit auch kein Problem. Dann können wir in Traurigkeit auch was Schönes entdecken. Dann können wir in Angst Lebendigkeit entdecken, in Wut können wir Kraft entdecken und noch viele andere Potenziale. Aber das war unsere Erfahrung, passiert dann, wenn wir auch die Geschichte auch erstmal den Mut haben, die Geschichte und die Lösungsversuche sein zu lassen und ins direkte Erleben zu kommen. Das geht der Topf jetzt wieder. Achso, nee, der soll ja auch auftauchen, genau. Ja, dann so, das sind so ein bisschen die essentiellen Qualitäten, die wir dann vielleicht auch in diesen dann entdecken können. Statt in Wut das Leben kontrollieren zu wollen, ist es vielleicht eine Annahme einfach, wie, ah ja, es ist so, wie es ist. Ja? Und eine Entdeckung davon, dass es, selbst wenn es gegen meinen Willen geht, auf einer tieferen Ebene vom Leben gewollt ist. Ja? Da gibt es eher so Qualitäten von Annahme. Ja? Auf der emotionalen Ebene können wir eine Erfüllung entdecken, die unabhängig davon ist, ob jetzt wieder der Partner noch da ist oder nicht da ist, oder ob die Kinder in Harmonie sind oder nicht, da gibt es eine transzendente Erfüllung, eine emotionale Erfüllung, unabhängig vom Weltlichen. Und auf dieser mentalen Ebene gibt es eine Klarheit, da müssen wir vielleicht gar nicht wissen, müssen wir nicht durch Wissen kontrollieren unser Leben, sondern können einfach dem Moment im Nichtwissen begegnen oder solche essentiellen Qualitäten wie Intuition tauchen auf, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Gedanken, ja, die klaren Gedanken. Und das ist nochmal so ein bisschen die Darstellung, was dann in unserem Geist passiert, ist dann eher sowas wie ein müheloses und funktionales Denken und Handeln. Es kann immer noch denken. Ne? Denken passiert. Aber es ist dann eher, es ist nicht mehr gestresst, es ist vielleicht funktional für unsere Arbeit, für Problemlösungen auch. Ne? Aber eben aus der stillen und persönlichen Intelligenz heraus. Und das fühlt sich ganz anders an. Und ihr kennt das alle. Würde ich mal sagen, dass die Unterscheidung, wo Denken Spaß machen kann, sogar komplexes Denken kann Spaß machen. Schachspielen ist komplexes Denken, philosophisches Denken, wissenschaftliches Denken ist komplexes Denken und kann wunderbar entspannt sein aus der Haltung der Stille. Aber wenn wir unbedingt wissen wollen und unbedingt, oder ist das richtig und das, so, nein, nur diese Meinung zählt, ja, dann ist es Stress. Okay, jetzt haben wir viel geredet. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist noch so nur eine Andeutung, dass wir manchmal diese Emotionen in Schichten erleben. Manchmal ist unter einer Wut, einer Traurigkeit und so weiter. Aber das würde dann, falls ihr mal ein Enneagramm-Seminar bei Padma so besuchen wollt, das wäre dann auch ganz spannend.
Soll die grafische Aufzählung sein, dass man durch das schwarze Loch in die Essenz kommt?
Ja, durch das schwarze Loch zeigt sich dann Essenz. Ja. Muss aber nicht unbedingt durch das schwarze Loch sein, kann auch schon auf jeder dieser Schichten kannst du schon weg, sozusagen zur Seite oder in den Raum tauchen, sag ich mal. So, ne? Das kann ich jederzeit eröffnen. Dann hier vielleicht so der. Achso. Wir können hier so ein kleines, würde ich sagen, hast du so ein Zeitfenster eventuell für Fragen oder Beiträge oder
was? Ja,
machst du vielleicht zum Mikro kommen vorne, dann können alle dich besser
verstehen. Das ist nach wie vor besser, ne? Mit dem Kabelmikro, der was
auch
ja.
Okay.
Danke.
Na, ihr hattet jetzt in so schön kurzer Form dargestellt, wie sich dieses Verleugnen und Ausagieren zeigt. Und habe gesagt, die Introversion ist jetzt nicht mit dabei. Könnt ihr die trotzdem mal in kurzen Worten formulieren?
Na, die richtet sich dann oft so gegen sich selber, könnten wir sagen.
Also was würde das jetzt, einfach nur, dass ich da so die Vorstellung konkret habe und wir das vielleicht auch
bemerken? Ja,
weil hier war es ja so schön klar formuliert, ich bin nicht wütend oder andere sind schuld oder solche Sachen. Mhm. Wie sieht das dann ganz konkret bei der Introversion aus? Introversion von Wut, also jetzt auch nur in einem kurzen Satz.
Könnte zum Beispiel Selbsthass sein.
Ja? Okay.
Ritzen
als wäre ein Ausagieren von Selbsthass, das stimmt, ja. Selbstverletzung oder sich selbst schlagen. Aber überhaupt schon.
Ja, ich bin so schlecht.
Ja. Ich habe den Fehler gemacht und den Fehler dort. Oh, was bin ich für ein Idiot oder so, ja. Kennt das jemand? So ein bisschen? Ja. Also ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Manchmal ist das nur Selbstabwertung. Eigentlich ist jede Selbstabwertung schon eine introvertierte Wut. Ja.
Okay, und bei den anderen Sachen? Einfach nur, dass ich mal so ein Bild habe. Machen wir mit Angst weiter.
Traurigkeit in einem Instrumentieren.
Na, wir hatten ja heute Vormittag über das Enneagramm gesprochen, ne, wo du da sehen kannst, wie es jeweils die verdrängte, im zentralen Dreieck haben wir jeweils eine verdrängte Version, die einfach sagt, ich bin nicht wütend, habe ich einfach gar nicht zur Verfügung. Und dann geht es mit der Wut eben das nach außen gehen und du bist schuld. Oder es muss kontrolliert werden. Ja. Und bei den Angstfixierungen haben wir dann die introvertierte Version, die nach innen verschwindet und sich einfach wie aus dem Kontakt und von der Welt zurückzieht und lieber in Wissen und mentalen Welten unterwegs ist, wo es sicherer scheint. Und dann gibt es die nach außen, die einfach lustig Spaß hat in der Welt und auf die Weise keine Angst zu erleben braucht, weil sie einfach schon wieder weg ist.
Und emotional.
Und emotional hätten wir da dann auch eben die drei, die das verdrängt und einfach stattdessen erfolgreich ist, so, ja, und sich gar nicht als Versager zu fühlen braucht, weil sie es ja einfach schafft, während die vier damit implodiert und untergeht und in der Tragik versinkt. Und die zwei geht nach außen damit und also hilft dir so gut, dass du sie lieben musst.
Also könnte man jetzt sagen, bei der vier meinetwegen, so als ganz kurze Dings, mir geht's so schlecht. Als
ja, Kurs der Redestil heißt klar.
Okay. Und bei Angst so eher so nach dem Motto, ich mache am besten gar nichts?
Manchmal kann das so sein. Ja, manche der Angstfixierungen sind dann wie erstarrt vor, ich kann mich nicht entscheiden, was das Richtige ist und wie soll ich bloß rausfinden und dann kommen sie nicht ins Handeln. Das kann es geben.
Mhm. Wobei das auch noch, was du ansprichst, ne? So Traumatisierung, gerade dieser Todstellreflex, der in Traumatisierung manchmal da ist, dieses Einfrieren, das kann auch sowieso bei jedem passieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen Thema für sich, Trauma sozusagen. Aber ich mache jetzt gar nichts, ich friere lieber ein. Tendenziell ist es auch diese Fünfer-Tendenz, ist so ein bisschen in die Richtung, so ein eher einfrieren.
Gut, danke. Ja.
Und selbst das kann, selbst so ein Einfrieren oder ein gerade gelähmt, sich gelähmt fühlen, auch dem können wir letztendlich begegnen, wenn wir das sozusagen, das muss nicht mal unbedingt ein Problem sein. Ja. Kann ja auch ganz schön sein, einfach still zu sein. Kein Impuls. Aber manchmal ist es wie eine Vermischung zwischen der Reglosigkeit unserer Essenz, die erfahren werden kann, und dem, was manchmal auch an traumatischem Erleben da ist. Aber das ist ein Thema so für sich nochmal.
Ja, eben weil dieses Eingefrorene ja nicht wirklich einfach entspannt, offen, reglos ist, sondern eine Abwehr, die eigentlich darin leidvoll ist. Es ist ja nicht wirklich nichts tun, sondern das Eingefrorene wird ja auch auf eine leidvolle Weise erzeugt, könnten wir sagen. Und dann kann das hilfreich sein, das wieder zu lösen.
Wenn es dann dieses Trauma betrifft, dann kann man mit dem normalen Enneagramm nicht weiterarbeiten. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil bei mir ist es so, dass dann diese Lethargie dann einfach so überhand nimmt und das aber mit Leere spüren gar nichts zu tun hat und auch nicht schön ist.
Hm. Ja, das kann schon sehr spannend sein, auch das Enneagramm noch zu schauen, welche Energien dann da sich aus der Lethargie auch herausführen würden, wenn du sie erlebst. Und manchmal kann es auch eine Wutenergie sein, oder einfach das Zulassen von emotionaler Traurigkeit oder Verzweiflung.
Also sich da dann dazu zwingen, in das Gegenteil reinzugehen, oder?
Nein, du brauchst dich zu nichts zu zwingen und du brauchst auch nie ins Gegenteil zu gehen. Es ist mehr, du kannst bemerken, was gemacht wird. Und wenn das leidvoll ist, dann kannst du es mehr und mehr wagen, damit aufzuhören. Du kannst, was auch immer die Abwehrstrategie ist.
Nicht handeln ist die Abwehrstrategie. Nicht handeln.
Nicht handeln, genau.
Ja, und auch wissen, wie und was und wo geht's hin und einfach immer nur Wissen ansammeln, und aber es geht trotzdem in keinen
Weg. Ja, aber das ist, wie du merkst, ja, da ist eine ganze Menge Aktivität.
Ja, genau.
Es scheint nach außen, als ob da nichts passiert. Ja? Aber eigentlich passiert da ganz viel in dir und das ist das Leidvolle.
Genau. Ja? Und das zu unterbrechen geht wie?
Letztlich vor allem in deiner Bereitwilligkeit und dem Mut. Also erstens überhaupt daran interessiert zu sein. Ja? Und dann eben das zu sagen, aus dieser, ehrlich gesagt, ja auch nur scheinbaren Abwehr rauszukommen. Denn in Wirklichkeit rettet es dich ja nicht mal. Mhm. Ja? So. Und klar, ja, ich würde sagen, auf eine Weise, ob du es dann als traumatisiert oder gerade von Traumatisierung betrachtest und Enneagramm, lass uns mal sagen, das wären die verschiedenen Ebenen, ja, die gleichzeitig da sein können, aber die nichts übereinander sagen eigentlich. Ja, sagen wir so, es gibt 9 Arten und Weisen, traumatisiert zu sein. Oder Trauma kann sich in 9 Fixierungen ausdrücken. Mhm. Ja? So. Und dann würde ich eher sagen, ich unterscheide gerne zwischen Fixierung einerseits und Fixiertheit andererseits. Ja? Damit meine ich, und dann können wir auch sagen, okay, Fixierung, können wir auch sagen, es gibt einfach diese Enneatypen, die haben durchaus auch sehr befreite und essentielle Wesensqualitäten, die da hervorscheinen können. Aber je mehr es in der Abwehr fixiert ist, umso fixierter und umso leidvoller und umso dysfunktionaler wird es auch. Und tendenziell können wir davon ausgehen, dass je traumatisierter es ist, es umso fixierter sein wird. Und je gesünder und offener und liebevoller und erfüllter, umso freier kann das einfach fließen. Das heißt zum einen, dass es nicht so auf diesen einen Typus überhaupt fixiert ist, sondern auch die anderen Spielweisen möglich sind und verständlich und mitfühlbar und vielleicht sogar selber im Repertoire vorhanden. Ja, aber eben auch, dass diese essentiellen Qualitäten hervorscheinen können, die dann auf anderen Ebenen des Enneagramms beschrieben werden. Und zu deiner Frage nochmal, gerade wenn es traumatisiert ist, ist es eher sinnvoll, dann auf eine heilsame und behutsame Weise damit umzugehen, eher als das dann unbedingt zu forcieren und aufzubrechen und dann ins Gegenteil zu gehen.
Das weiß ich nicht, wie das geht.
Ja,
das
Sanfte. Was ist dein Weg dafür?
Vielleicht nochmal mit dem letzten Wort.
Was ist ein Weg dafür?
Ja.
Ja, das ist eben das Paradoxe, dass es eigentlich nicht ein Weg ist. Die meisten Wege, die wir dann mal gehen wollen, sind eigentlich die Vermeidung dessen. Also du könntest neugierig werden, zum Beispiel jetzt mit diesen 3 Basisemotionen, nur mal so eine Ahnung, wenn du vielleicht mal hineinspüren würdest, was ist da eher an emotionalem Erleben, was dem zugrunde liegt? Ist das eher, dass da Wut auftaucht? Ist das eher, dass da eine Art von Verzweiflung, Traurigkeit ist? Oder ist es eher so ein Gespür von, ich könnte Angst haben oder so?
Also das wechselt teilweise ab. Seit ich mich jetzt da intensiver damit befasse, merke ich schon, dass das Ausagieren eher so die Verzweiflung und die depressive Art war. Und wenn ich jetzt aber da mehr reinspüre, merke ich schon, wie es drunter die Wut brodelt. Also besser, dass da irgendwas noch ist, was mich jetzt in der Zwischenzeit dann wütend macht, dass es immer noch so ist oder wie auch immer. Aber wie sich das jetzt zusammen verhält, das weiß ich nicht.
Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber tatsächlich könntest du dann jeweils von der Ahnung her, die du hast, wenn es Verzweiflung ist, wie wäre es mal diese Bereitwilligkeit zu haben, zu sagen, okay, da ist Verzweiflung und ich bin einfach neugierig zu spüren, wie das sich in meinem Herzen anfühlt, in meinem Körper, wo das ausgedehnt ist, ob es warm ist, ob es heiß ist, einfach wie mehr wirklich bereitwillig zu sein, das ist einfach diese Bereitwilligkeit zu fühlen. Und wenn es Verzweiflung ist und wenn es sich ändert, du merkst nochmal, da brodelt es aber, wie wäre es einfach dieses Brodeln, ja, wo brodelt es, ja. Könntest du da neugierig sein, anstatt weiter drüber nachzudenken, einfach dieses Brodeln, brodelt das eher im Bauch oder brodelt das, ja, was ist, manchmal ist es auch entspannend, da die Bilder mit zu benutzen. Ja. Mhm. Und das ist eine andere Art von Erleben. Es ist wirklich mehr, das fließen zu lassen und wehtun zu lassen oder brodeln zu lassen, als weiter in die Geschichte und in das Erklären. Selbst die Erklärung und selbst die Benennung davon, ist auch schon, ich meine, auch schon Verzweiflung zu nennen. Ja, wie wäre es zu erfahren, ohne dass du einen Namen dafür hast und trotzdem präsent zu bleiben? Wie ist das?
Die Krux dabei ist, dass ich jetzt Angst habe, dass es in die nächste Depression führt, denn mein Anfang, mich damit zu befassen, war, dass ich dann im Satsang gelandet bin, weil es mich da hingezogen hat. Und da hat es dann geheißen, man braucht überhaupt nichts tun. Und ein Teil hat dann, juhu, ich brauche nichts tun, dann darf ich ja im Bett liegen bleiben. Das hat mich aber noch weiter tiefer geführt. Und das ist jetzt so, ja, gehe ich da wieder diesen Weg oder gibt es noch einen anderen? Also das ist eher so, ja, weil den möchte ich eigentlich nicht mehr gehen.
Ja.
Und den Teil, in dem der leider auch Angst hat, ja, auch das. Wie ist es, was wäre, wenn die Erlaubnis da wäre, den Teil, der Angst hat, auch erstmal mit einzuladen? Angst davor, was auch immer die Geschichte dann ist, es könnte so weitergehen oder anders oder so, ja. Da haben wir eigentlich schon alle drei Sachen. Wir haben ein bisschen Schmerz, ein bisschen Wut und ein bisschen Angst, ja.
Und der Verstand bildet sich jetzt ein, den richtigen Weg finden zu müssen.
Ja, darüber kannst du schon lachen.
Ja.
Also es fühlt sich verknotet an. Ich habe da einen kleinen Lichtblick. Aber ich bin einfach jetzt mal damit.
Ja, damit sein ist der erste Schritt und neugierig sein mit dem Spüren.
Und auf eine Weise könnten wir sagen, das ist eigentlich die Ebene, die du da gerade findest, ja, wo es um das Nicht-Tun geht. Es geht nicht darum, dass du im Bett liegen bleibst und den Körper nicht mehr versorgst oder keinen sinnvollen Tätigkeiten nachgehst. Es geht darum, dass dieses zusätzliche Tun, dass diese Reaktivität aufhören kann. Dass du dir mehr erlauben kannst, einfach zu fühlen, was du fühlst. Und wieder, ja, da mag es sehr nützlich sein, im Enneagramm zu sehen, was da die spezifischen Strukturen sind, was da genau vermieden wird und wie das dann vermieden wird, dass du dir damit auf die Schliche kommen kannst. Und das Traumatische, eben je traumatisierter oder je fixierter es ist, braucht es vielleicht manchmal sowas wie eine Vorarbeit, könnten wir sagen. Ja, im Sinne von, wenn es allzu traumatisch Schock eingefroren ist, dann braucht es erstmal Sicherheit, dann braucht es erstmal Zutrauen zu fassen, ne? Dann braucht es erstmal eine Ressourcenstärkung und vielleicht eine Lösung von dem Traumatischen, um das aus einem gesunden Abstand heilsam betrachten zu können und dann wieder reingehen zu können. Wenn es das alles nicht braucht, super, dann kannst du direkt sagen, okay, kann ich das einfach so fühlen und kann das einfach kommen und gehen und kannst du darin Freiheit entdecken. Und dann sehen, was du wirklich willst, wie du wirklich leben willst. Und das braucht nicht bestimmt zu sein von Abwehr oder Vermeidung. Ja? Und diese Abwehr und Vermeidung oder das zwanghafte Ausagieren, das ist das zusätzliche Tun, was aufhören kann. Und dann ist Handeln einfach sehr natürlich. Dann können wir tatsächlich sagen, das ist eigentlich nicht Tun, weil das mehr das Organismische ist, was geschieht, ganz natürlicherweise als ein Ausdruck des Lebens.
Okay, danke.
Ja, gerne.
Und es ist erlaubt, sich unterstützende Räume auch zu gönnen dafür, für dieses Spüren. Ja, das kann manchmal tatsächlich Lehrer sein oder im Satsang, in diesem Energiefeld zu sein. Wo einfach
oder bei einem Traumatherapeuten.
Ja. Aber das gibt zu wenig.
Und es kann auch immer was anderes sein. Wir hatten gerade vor 3 Tagen Satsang am Bodensee. War eine Frau, die ja wirkte so doch sehr ängstlich, auch mit vielen ängstlichen Anteilen. So. Und dann haben wir ein bisschen nachgefragt, ja, erlebst du denn wirklich die ganze Zeit? Da gibt es nicht auch Momente, wo du Vertrauen hast. Und dann hat sie so erzählt von so einem Baum irgendwo in so einem Moor, in so einem Park im Moor. Ein riesiger Baum mit so 5 Ästen. Und da hat sie irgendwie 2 Stunden damit zugebracht, sich da reingelegt in diese Äste. Und diese Äste, die hat sie so getragen. Ja.
So Sicherheit.
Geschützt noch gleichzeitig um sie herum und getragen. Und dann, als sie davon erzählt hat, ist die ganze Gruppe hat so, oh ja. Ja. Und das ist sozusagen eine Art von Sicherheit, die du dir dann auch gönnen kannst in solchen Bildern oder was immer, ein sicherer Ort. In der Hypnotherapie ist das eine wunderbare Sache. Und dann geht es nicht nur darum, die Sicherheit zu spüren, sondern auch dann durchaus da auch mal mutig zu sein, dann ruhig die Angst dahin einzuladen. Ja. Dieser Baum, der hat sie dann eigentlich sehr gut getragen. Und selbst wenn dann die Angst aufgetaucht ist, hat sie zumindest eine Ahnung davon bekommen, dass da auch etwas ist, was trägt, was das hält. Und dass die Angst dann ja auch in Wellen vielleicht kommt, aber auch erlebt werden kann. Eigentlich gar nichts damit getan werden muss. Wer weiß, was das für dich ist, für solche unterstützenden Faktoren.
Und damit haben wir euch jetzt eigentlich so stellvertretend so ein bisschen eingeladen, denn jetzt ist es zu knapp für die Übung, ja, aber so ein bisschen konntet ihr es vielleicht nachvollziehen. Ja? Einfach diese Möglichkeit, worum es uns in der Übung auch gegangen wäre oder worum es uns in dieser Einheit ging, eben genau diese Möglichkeit eigentlich rauszukommen aus der Erzählgeschichte, die immer auch ja Lösungsversuche und aber eigentlich auch Vermeidungsstrategien beinhaltet. Ja, in der Regel können wir davon ausgehen, wenn wir zwanghaft da oben unterwegs sind. Wie gesagt, es gibt auch funktionales, hilfreiches Denken, super. Damit brauchst du nie aufzuhören. Du brauchst nichts mehr zu tun und dumm zu werden. Das ist nicht, worum es geht im Satsang. Ja, es kann sehr intelligent sein und sehr klar. Es kann sehr brillant denken. Aber wenn es dieses zwanghaft angetriebene Denken ist, was nicht zur Ruhe kommen und nicht aufhören kann, dann ist das in aller Regel, dass da was vermieden wird. Und dann kann das die Möglichkeit sein, stattdessen mal einfach wie die Geschichte beiseite zu lassen und neugierig zu werden, was fühle ich hier eigentlich? Ist da vielleicht irgend so einer dieser Grundgeschmäcker zu einer Richtung von Wut oder Angst oder Verzweiflung und emotionalem Traurigkeitsschmerz? Und könnte das freundlicher sein und letztlich friedlicher, heilsamer, lösender, dir zu erlauben, das einfach zu fühlen? Und sei es erstmal noch so intensiv und sei es noch so explosiv. Und wenn es dich sprengt, vertrau mal drauf, dass es nur diese imaginären Grenzen sprengt. Nur diesen vermeintlichen jemand, an dem du am meisten leidest. Also wäre das ein Befreiungsschlag.
Und dann, wie gut, dass du einen Zugang zum Satsang hast. Und dann hast du auch irgendwie auf eine Art einen Zugang zu diesem Gewahrseinsraum, in dem es alles auftaucht und der das alles hält. Der hält jetzt gerade alle unsere Körper und alle unsere Emotionen, die auftauchen. Damit hat er überhaupt gar kein Problem. Der darf das alles durchrauschen lassen. Und was immer für dich hilfreich ist, dich irgendwie da hinein zu entspannen und nicht als Vermeidung, sondern dann als Willkommen heißen von all dem, was daran auftaucht. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist wirklich wie, kann sich manchmal ganz schön heftig anfühlen, aber da, wo du eine Anbindung hast an Ressourcen, relative oder diese absolute Ressource von Ahnung, von Stille, das kann dich führen und das kann dich tragen. Uns alle trägt, letztendlich trägt das uns alle.
Und enthält es sowieso schon alles. Ja, selbst wenn wir noch so tun, als ob wir es nicht fühlen, wir fühlen es ja doch in Wirklichkeit. Und deshalb läuft ja die ganze Vermeidungsstrategie und am Ende ist die das Leidvollere.
Und tatsächlich nochmal, ne, diese Ressourcenorientierung hin auf. Ich meine wirklich, das in unserer Ausbildung machen wir das auch, das können wir jetzt nicht mehr, wir haben es so angedeutet, aber hypnotherapeutisch einen sicheren Platz, vielleicht sogar einen Platz aufzubauen, wo du auch noch handlungsfähig bist, denn du bist ja auch Du hast ganz viele Anteile in dir, die sind manchmal sehr handlungsfähig, vermute ich mal. Und die sind nicht. Das heißt, du bist nicht die ganze Zeit in Angst und Handlung unfähig, sondern da gibt es auch diese Anteile. Also auf die auch zu schauen, die ja auch wertzuschätzen. Und sozusagen das auch mit in dein Repertoire durchaus auch da mal das Licht hinzuleuchten. Und dann wieder auf die, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind, vielleicht sind das auch kleine Anteile aus deiner Kindheit, die ein bisschen Nachnährung brauchen, nach Sicherheit. Und die können von da aus nach da nachgenährt werden oder von hier nach da. Von alles von alleine passiert. Natürlich, und das sind natürliche Vertiefungsprozesse und Öffnungsprozesse. Mit Phasen von echten Herausforderungen, wenn die Verdrängungsschranke aufhört oder wir still werden, ja, dann kommen oft eine ganze Menge an, nochmal an die Oberfläche. Und es kommt mit Absicht an die Oberfläche, damit es dann ja auf eine Art bereinigt werden kann. Viel Unterstützung dafür. Gibt oder? Es ist keine Gitarre da. Okay. Ist hier zufällig eine Gitarre im Raum, die mir aufhalten könnte? Manchmal singen wir nämlich auch Mantras, es gibt ein sehr schönes Mantra, das mitgefühlt
ist. Ist geil.
Ich glaube,
ist
das
da eine? Nee, also eben haben die eine benutzt, aber ich weiß nicht, ob sie die mitgenommen haben.
Können wir mal an dem
ja, wir haben einen aber ohne Verstärker, die nutzt dann nichts. Okay. Dann singen wir einfach innerlich in Stille.
Mantra der grünen Tara. Oder ein Mantra der grünen Tara.
Und die grüne Tara, die Göttin des Mitgefühls, die sitzt und lässt ihr Herz aufbrechen vom Leiden der Welt. Die sieht einfach das Leiden der Welt und lässt sich davon berühren. Und indem sie einfach sitzt und das geschehen lässt, laufen ihr die Tränen des Mitgefühls herunter. Und jede Träne, die ihr Gewand runterläuft, läuft in die Welt als ein kleiner Bodhisattva, der in die Welt zieht, um das Leiden zu lindern. Und das ist auch die Haltung dessen, wirklich total in Stille zu sitzen und bereit in die Welt zu gehen und zu handeln, wo es angemessen ist. Gerade da, wo es nicht aus Abwehr und Verwirrung kommt, kann da total in der Hand sein. In der Wirklichkeit, das Herz aufbrechen zu lassen, braucht es nicht aus Verweigerung zu kommen.
Und der Text ist einfach Umtare, Tutare, Tule, Svaha.
Bye.
Okay, danke für deine Aufmerksamkeit. Schönes Mantra.